Kollektive Führung im Gespräch mit Silke Schweizer. Silke ist Juristin, Mentorin und Investorin und macht sich gerade als Mentorin und Impulsgeberin für Frauen mit ihren Herzensthemen Resilienz, Selbstfürsorge und Achtsamkeit selbstständig. Silke hat 9 Jahre lang ein großes IT-Unternehmen bei der Transformation in Richtung kollektive Führung begleitet. Ich freue mich sehr, heute mehr darüber zu erfahren. Herzlich willkommen, Silke. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Lea. Ich freue mich auch, Gast zu sein hier.
Bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich dich bitten, dich noch mal kurz vorzustellen.
Ich bin Juristin, Rechtsanwältin und habe fast 22 Jahre in einem großen Konzern verbracht, davon die letzten 9 Jahre in der IT-Branche. Und ich bin eine leidenschaftliche Optimistin. Bei mir ist das Glas immer halb voll und nie halb leer. Und ich betrachte Herausforderungen als Möglichkeiten zu wachsen und als Ansporn, immer eine gute Lösung, eine kreative Lösung zu finden für Unternehmen und für die Mitarbeitenden. Das war so mein Herzensding bisher und das ist es auch nach wie vor. Ich bin aber auch sehr neugierig und sehr vielseitig interessiert und habe mich in den letzten 2 Jahren sehr viel mit meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung nochmal beschäftigt und letztes Jahr dann herausgefunden, dass ich eine Scanner-Persönlichkeit bin, die wiederum erklärt diese Erkenntnis, weshalb ich mega viel Inspiration brauche, viele Themen spannend finde und gleichzeitig aber nicht so einen ganz großen Deep Dive in einzelne Themen super spannend finde, sondern gerne eben vielseitig mich weiterbilde und auch sehr vielseitig und abwechslungsreich gern arbeite. Was macht mich noch aus? Ich beherrsche den Perspektivwechsel, kann mich sehr gut in andere hineinversetzen. Das war in den 22 Jahren mit in der Arbeit, Zusammenarbeit mit Betriebsräten immer sehr hilfreich. Und wird es auch in meinem neuen Job hoffentlich sein. Und ich bin mutig und offen und probiere gerne Neues aus. Ja, für meinen Mut wurde ich oft als Juristin als untypisch bezeichnet. So, ja, typisches Feedback an mich ist häufig gewesen, Mensch, Juristen sagen immer, es kommt drauf an. Und du sagst, es kommt drauf an, aber wir kriegen das hin.
Ja. Genau. Ja, danke für die Vorstellung. Und in den letzten Jahren warst du in einem großen IT-Unternehmen, wo du die Transformation begleitet hast. Kannst du uns mehr darüber erzählen?
Ja, total gerne. Das begann tatsächlich 2015, als ich konzernintern zur IT-Gesellschaft abgeworben wurde mit dem spannenden Angebot, also zum einen noch in einer klassischen Organisation, nannte sich das ganz sexy Arbeitsgebietsleiterin, Labor Law and Employment Condition zu sein und gleichzeitig eben dabei zu sein von Anfang an bei einer sehr großen, umfangreichen Transformation. Und das ging damals los mit mehreren Initiativen. Ja, also das war so der Punkt, ich weiß, mein damaliger Chef, als der im Bewerbungsgespräch mir erzählt hat, was so los ist in der Firma, da hieß es, ja, wir haben, ich glaube, 10 Initiativen waren es, die sich bottom-up gebildet haben, also aus den Mitarbeitenden heraus und die von der Geschäftsführung tatsächlich unterstützt wurden, im Sinne von, ihr habt anteilig eure Arbeitszeit, ihr könnt an spannenden Themen arbeiten. Und das war für mich so, also es hat mich total gecasht, weil ich dachte, ach wie cool, da kann man so seine Leidenschaft neben dem normalen Job zum Thema machen oder eben, ja, also damit Zeit verbringen. Das fand ich damals sehr innovativ und cool. Und eins der Themen war Kultur und Führung, sowieso meine Herzensthemen schon immer. Da habe ich dann auch mitgemischt sozusagen, aber insgesamt habe ich alle diese Initiativen so ein Stück weit, also da reingeschnuppert, wie die so arbeiten und was so die Themen sind. Und neben diesem Thema Führung und Kultur mit Aspekten wie wir kippen die Pyramide, also wir wollen keine Hierarchie mehr und die Führungskraft ist der erste Personalentwickler, also genau, es ist eben nicht nur der Mitarbeitende zuständig oder die Mitarbeitende, sondern wird ganz klar von ihrer Führungskraft unterstützt, sich zu entwickeln. gab es auch das Thema Customer Centricity und dazu komme ich später dann noch, das genauer zu erläutern. Das war so der Kernpunkt der Transformation und wie gesagt, es gab noch zahlreiche weitere Initiativen, die sich einfach mit Themen, die für eine Transformation relevant sein könnten, beschäftigt haben und nicht nur von der Geschäftsführung sozusagen geduldet, sondern tatsächlich ermuntert, so zu arbeiten. Crossfunktional, freiwillig, ne? Wer hat bei welchem Thema Leidenschaft und Expertise idealerweise und will dieses Thema vorantreiben.
Und was genau habt ihr dann gemacht?
Ja, also man kann sagen, wir haben eine Transformation von einer klassischen hierarchischen Struktur hin zu einem Unternehmen, in dem wirklich alle Beschäftigten in selbstorganisierten Teams eigenverantwortlich arbeiten. Und das nicht mehr in klassischen Führungsrollen, sondern in einer geteilten Führung.
Und nochmal ganz kurz, wie groß war diese Organisation?
2015 rund 3600 Mitarbeitende und als ich Ende März diesen Jahres die Firma verlassen habe, waren wir rund 7000 Mitarbeitende. Boah. Also ein Mega-Wachstum auch in diesen 9 Jahren, genau.
Ja, krass.
Im Rahmen der Transformation, ja. Also,
Ihr habt dann die Führung aufgeteilt.
Genau. Da sind wir so vorgegangen, im Konzernregularium mussten wir uns ja, wie soll ich sagen, an den Führungsaufgaben orientieren, die eine klassische, eine disziplinarische Konzernführungskraft hat. Und da gab es so eine schöne Übersicht, von mir auch neckisch die Konzerntapete genannt, in der wir 109 Aufgaben gefunden haben, 109 Führungsaufgaben. Und die haben wir wirklich auf 3 agile Rollen, nämlich bei uns Product Owner, Agility Master und Umsetzungsteam, aufgeteilt und gesagt, alle müssen irgendwo wahrgenommen werden. Und wir haben sie eben auch nicht hier top-down aufgeteilt, 3 Leute entscheiden, sondern das haben wir in sehr demokratischen und crossfunktionalen Workshops mit ganz vielen Stakeholdern immer wieder gechallenged. Ne? Kann man sich so vorstellen, wirklich mit Post-its an der Wand, je Rolle. Und da konnte auch drüber diskutiert werden, welche dieser Führungsaufgaben sich woanders finden sollte oder warum man meint, die kann nicht von dem Umsetzungsteam zum Beispiel wahrgenommen werden. Und letztendlich hat man da dann ein stimmiges Bild gehabt und das wurde mit der Geschäftsführung dann natürlich abgestimmt, respektive von der Geschäftsführung beschlossen. Und ja, dann haben wir so gearbeitet. In 3 verteilten Rollen nach deiner Diktion kollektive Führung wahrgenommen. Wir haben es eben geteilte Führung genannt, ja.
Und wie wurde entschieden, also die Führungskraft hatte ja erst die 109 Aufgaben und danach gab es 3 Führungskräfte sozusagen.
Führungsrollen?
Wurden dann 2 neue aus dem Team in diese Rollen eingearbeitet oder wie hat sich dann entschieden, welche Rollen die ursprüngliche Führungskraft abgibt?
Ja, das, wie gesagt, es gab ja kein Abgeben, sondern es gab ein Aufteilen. Also der Pool war da an Aufgaben und alle 3 Rollen durften sie wahrnehmen. Aber die Frage ist, wie haben sich Leute aus einem Team in die Rollen entwickelt, beziehungsweise bisherige Führungskräfte in diese neuen Rollen entwickelt? Ja, das war tatsächlich ein sehr spannender Aspekt, ne, dass jeder für sich überlegen musste und jede, wo sehe ich mich künftig wieder? Und insbesondere eben die bis dato Führungskräfte in Form von Abteilungsleitern oder noch höher, ne, mussten überlegen, welche dieser Rollen passt zu mir. Also jeder hat quasi auch ja sich von bestimmten Aufgaben im wahrsten Sinne des Wortes verabschiedet und auch von der Verantwortung. Unter anderem deshalb war diese Transformation in Deutschland sehr beachtet, weil es hieß, wie macht ihr das? Wie machen das die Führungskräfte mit, die bisherigen? Aber das war der klare Wille, ne, kollektiv, jeder soll sich in einer Rolle finden und wird dann auch enabled, diese Rolle vollumfänglich wahrzunehmen, gibt aber auch Themen ab. Also ich kann es an meinem Beispiel sagen, ich bin Product Ownerin geworden, habe mich bewusst auch dafür entschieden, weil ich zu diesem Zeitpunkt sehr an meiner fachlichen Expertise hing und die Themen, die unter anderem beim Product Owner wahrgenommen werden, wie Stakeholder Management, Budgetverantwortung, das war jetzt bei mir interne Verrechnung nicht so spannend, aber wirklich das Stakeholder-Management und die strategisch-personalpolitische Komponente. Das lag in dieser Rolle. Und wie gesagt, hing auch sehr an meiner Arbeitsrechtsexpertise, dachte, dann ist das eine fachliche Rolle. Aber mir hat gefehlt, das dann auch gleich als Insight, die Personalführung, die ich bis dato inne hatte. Mhm. Aber die haben wir beim Agility Master verortet, als Teammanager, als derjenige, der individuell für die Teammitglieder, für deren Entwicklung, also dabei unterstützt, ja, und mitverantwortlich ist. Und natürlich für die Teamentwicklung, für den Reifegrad des Teams, dass da das Team immer wieder gechallenged wird und sich weiterentwickelt. Und wie gesagt, diese Komponente der personellen Führung hat mir gefehlt. Gleichzeitig hatte ich das Glück, dass ich ja schon länger im Team in der Führungsfunktion war und alle mir sehr vertraut haben. Und also sprich, hatte trotzdem diese Art von Gespräche, aber es war nicht offiziell meine Aufgabe, sondern die lag beim Agility Master. Und so Sachen wie Mitarbeitergespräche etc. Ne, hat der oder die Agility Master in geführt.
Und ihr habt dann auch so einen Qualitätsprozess immer wieder geprüft, ob das gut läuft.
Genau, das war ganz wichtig, weil es ja doch für alle neu war und weil wir irgendwelche ja, einheitlichen Qualitätsstandards anlegen wollten. Wie gesagt, auch stark wachsende Firma, viele Leute lange da, viele auch ganz neu, geringe Fluktuation, also insofern tatsächlich Wachstum durch Neueinstellungen hauptsächlich. Und da war uns wichtig, genau, einheitliche Standards zu haben. Auch wir haben uns sehr viel natürlich in dieser frühen Phase mit agilen Werten, mit agilen Prinzipien, dem Manifest etc. beschäftigt und das in die Firma gebracht, ne? Also dass das wirklich irgendwie sich alle da wiederfinden. Und natürlich gab es wie überall auch Einzelne, die, ne, dachten, ah ja, interessant, aber wird schon vorbeigehen. Mhm. Aber es gab schon einen sehr großen positiven Spirit und auch ein Verständnis dafür, dass so eine IT-Firma in dieser Zeit, ne, wie gesagt, 2015 ging es ungefähr los, schnelllebig, volatil, innovativ, dass das einfach wichtig ist, dass man mit agilen Methoden und Prinzipien arbeitet. Und in dieser Art, wie wir es gemacht haben, war es eben nochmal besonders in Deutschland, weil sehr, sehr nah an Silicon Valley, kleinen, hippen Firmen und wir aber eben als große Firma und wachsende Firma im Systemverbund, im Konzernverbund und in den Konzernregularien. Und erkläre einfach ganz kurz, ne? Probiere es kurz zu skizzieren. Quality Gates im Sinne von, wann hat sich so ein Team neu gefunden? Also die Teams, muss man sich auch vorstellen, die sind nicht eins zu eins, aus wie sie in der Linienorganisation waren, in die Transformation gestartet, sondern viele haben sich neu zusammengefunden. Also kundenzentrierter, das war ja wie die Ursache für die Transformation, mehr Kundenzentrierung und dadurch eine Zusammensetzung der Teams auf diesen jeweiligen Kundenauftrag hin. Welchen Service, welche Leistung wollen wir als Team erbringen? Und dann sind diese Teams überwiegend neu zusammengesetzt gestartet in einen Transformationsweg, haben ihre Story sozusagen einem kleinen Auditorium, respektive in dieser frühen Phase einem, wie haben wir den genannt? Ist ja egal, also einer Enabler-Rolle, die sozusagen Trafo-Kenner war und Mitgestalter, sich dort sozusagen präsentiert und sind dann formal in den Transformationsweg gestartet, um dann planmäßig nach einem halben Jahr, manche auch später, oder manche auch ein bisschen schneller, ein weiteres Quality Gate tatsächlich dann vor einem demokratisch besetzten kleinen Audit-Gremium zu durchschreiten, in dem sie dann eine Stunde präsentiert haben und auch eine Stunde Fragen gestellt wurden, wo sie einfach diese neue Arbeitsweise, also darum ging es uns, ne, dass wir sagen, ihr macht nicht alten Wein in neuen Schläuchen, sondern ihr arbeitet in der neuen Art zusammen, verwendet agile Methoden, die zu euch passen. Also da war nichts vorgegeben, ne? Mussten nicht alle Scrum nehmen oder so. Okay. Agile Methoden konnten gewählt werden, aber eben einheitliche Werte in der Firma, einheitliche Prinzipien und eben einfach ja Kundenzentrierung und ein anderes Arbeiten, Zusammenarbeiten. Mhm.
Also gab es auch die Offenheit zu sagen, jeder kann das finden, was für sein Team, für ihr Team passt.
Auf jeden Fall, genau, da war viel Musik und Möglichkeit drin. Und natürlich aber auch eine gewisse, ja, Unruhe ist jetzt ein starkes Wort, aber ne, manche haben auch gedacht, wo finde ich mein Plätzchen? Mhm. Also genau, hatte immer beide Komponenten. Ne? Aber es gab eben da viele Möglichkeiten, sich auch zu entwickeln, auch nochmal, ja, eine Entwicklung, die Jahre zuvor vielleicht so nicht möglich gewesen wäre, weil es diese agile Struktur gar nicht gab. Genau. Und also nur noch kurz das Quality Gate und dann das Finale, das nannten wir Definition of Done, ne? Dann Transformation, also die Transformation erfolgreich durchlaufen und sich als Team mit entsprechendem Reifegrad dann präsentiert. Ne? Auch das nochmal vor einem vor einem Audit-Gremium, in dem auch der Betriebsrat Teil war, ja, also ganz bewusst demokratisch besetzt von den Betriebspartnern und dort nochmal vorgestellt und mit Fragen gelöchert und dann als entsprechenden Reifegrad bestätigt.
Und deine Rolle im Transformationsprozess, du hast schon gesagt, du hast dich für die Product Owner Rolle entschieden.
Mhm, genau. Ja, also meine Rolle war, wie gesagt, als ich hinkam, war ja Beginn. Das heißt, ich habe ganz viel am Anfang mitgestalten dürfen und bei diesen Grundideen der Transformation mitarbeiten dürfen. Und dann war aber meine Rolle tatsächlich bei diesem Transformationsprozess und allen Veränderungen alle Stakeholder mitzunehmen. Und ein Hauptbaby sozusagen von mir war dann wir haben die später lernende Rahmen Gesamtbetriebsvereinbarung genannt, mit unserem Gesamtbetriebsrat zu verhandeln. Und das hieß eben nicht wie bei anderen Themen, wir haben da ein fachliches Thema und das wollen wir in die Firma bringen und jetzt verhandeln wir drüber und üben die Mitbestimmung aus, sondern es war ja ein Riesen-Change. Und da war das dann mehr Arbeit, erstmal zu erklären, wo wollen wir hin, mir natürlich entsprechende Leute an die Seite zu holen, die das mit erklärt haben. Und die Betriebsräte davon zu überzeugen, also den Gesamtbetriebsrat und seinen damaligen Vorsitzenden, dass diese Transformation was Gutes ist, also im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Wenn auch am Anfang foggy way, das war so das Bild, das wir verwendet haben. Wir geben uns alle auf eine spannende Reise und schauen mal, wo es hingeht. Da haben wir auch bewusst damit kokettiert, dass das für alle neu ist erstmal in dieser Größenordnung und in dieser vollen Umsetzung, aber dass es gut und wichtig ist und dass es für die Mitarbeitenden spannend wird und eine coole Art ist, innovativ zusammenzuarbeiten. Das ist gelungen, da die Betriebsräte sozusagen davon zu überzeugen und sie auch als Sparringspartner dann zu gewinnen und zu nutzen. Natürlich in ihrer Rolle eben auch bestimmte Dinge zu fordern und ja, die Mitarbeitenden zu schützen vor Veränderungen, die für die Mitarbeitenden schlecht gewesen wären oder zum Beispiel ans Entgelt gegangen wären. Ne? Also solche Themen waren da heiß diskutiert. Ich habe aber immer viel Spaß gehabt, einfach Thema oder eine Sache, die ich gerne mache, mit Stakeholdern, die zu überzeugen und mit ihnen zu diskutieren. Und es war bei dieser Transformation, hinter der ich voll stand und die ich selber ja inspirierend und spannend und wichtig fand, die sozusagen zu verkaufen, in Anführungszeichen, war eine spannende Phase. Ne? Also das ging auch immer wieder weiter, weil, wie gesagt, es war ja nichts, was in 2-3 Jahren abgeschlossen war, sondern es war ein langer Prozess. Und immer wieder, wenn wir neue Erkenntnisse gewonnen haben, haben wir klar auch gesagt, also hatten wir das Commitment mit unseren Betriebsräten, wir setzen uns wieder an den Tisch, wir diskutieren diese Neuerungen und Lessons learned und Best Practices und verankern die in dieser Vereinbarung. Und das war zu der Zeit auch viel beachtet, habe ich an vielen so Lobbyveranstaltungen davon berichten dürfen in Deutschland, weil dieses lernende GBV, wir regeln immer situativ und dann probieren wir es aus und dann regeln wir neu. Das war damals noch was ganz Neues und hat aber total viel Spaß gemacht, weil dadurch blieben wir in so einem Verhandlungsfluss, haben dann, wie gesagt, ein halbes Jahr oder so, ein paar Monate Erkenntnisse gesammelt und uns dann wieder an den Tisch gesetzt. Waren natürlich auch dazwischen im Austausch und wie gesagt, an allen wichtigen Gremien und so war der Betriebsrat ja sowieso auch mit involviert und deshalb nah dran an der Transformation und dabei. Ja. Und zwar, du hattest ja nach meiner Rolle gefragt, das ist mir noch wichtig, zu Beginn dieser, also Mut und Innovation und so weiter, alles schön und gut. Aber ich war ja trotzdem als Juristin verantwortlich, dass das Thema arbeitsrechtlich auch sauber ist. Also zusammen mit meinem tollen Team natürlich. Und ich habe es in meiner Person dann immer wieder gestresst am Anfang und gesagt, wir müssen was aufschreiben, was wir tun. Wir müssen das auch erklären können. Es gibt immer wieder einzelne Menschen, die ja wollen vielleicht nicht mehr bei uns arbeiten oder sonst irgendwas, haben ein Problem. Und ich muss das auch einem Arbeitsgericht in Deutschland erklären können, was wir hier so machen. Und wie gesagt, wir müssen auch die Mitbestimmung, für die waren wir als Team ja auch verantwortlich und ich in meiner Rolle, die Mitbestimmung sauber leben. Und dazu gehört eben, dass man so einen Change natürlich auf Augenhöhe mit dem Betriebspartner bespricht, eben auch verhandelt, genau. Und das kennzeichnet meine Rolle. Auf andere Sachen jetzt gehe ich nicht ein, ne, weil wir hatten natürlich im Team noch viel, viel mehr Verantwortung und viel mehr Aufgaben, aber für die Trafo ist jetzt dieser Aspekt einer der wesentlichen. Und ein anderer, einfach um es exemplarisch nochmal zu machen, ist, dass natürlich alle HR-Prozesse, die wir hatten in der Firma, mussten natürlich auch angepasst werden auf 3 neue Rollen, ne? Nicht mehr eine disziplinarische, klassische Führungskraft. Also da gab es unglaublich viel Arbeit an Anpassungen von Konzepten, von Prozessen etc. Und das war auch ein Aspekt, ganz ehrlich gesagt, der anstrengend war, ne? Weil das hörte gefühlt nie auf. Das war nicht so, wir haben jetzt 10 Prozesse aktualisiert, alles gut, sondern es hat sich ja immer weiterentwickelt und dadurch gab es immer wieder auch neue Regelbedarfe, also Regulierungsbedarfe. Die Rolleninhaber brauchten Rollenübertragungsschreiben und solche Dinge, ne? Also einfach auch neue Aufgaben und damit Arbeit für die HR-Organisation unter anderem. Genau, also das war schon auch arbeitsintensiv im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie ging es los damals bei euch in der Organisation? Wie fing es an? Was gab es im Startschuss?
Ja, also diese eingangs erwähnten Initiativen aus 2015, die waren so ja wie der Startschuss beziehungsweise das Bottom-up-Entstehen der Transformation. Genauso wichtig war aber, dass die Geschäftsführung, wie gesagt, da keine Top-Down-Ansagen gemacht hat, sondern einfach Bottom-up entstehen hat lassen und nicht nur das geduldet hat, sondern das befürwortet hat, also ausdrücklich dazu animiert hat, diese Transformation zu gestalten, also Bottom-up aus der Mitarbeiterschaft heraus, ja, aus den Teams heraus. Und ein Beispiel hatte ich vorher schon gespoilert, die Customer Centricity. Das war so das Herzensthema der damaligen Vorsitzenden der Geschäftsführung, die wirklich als leidenschaftliche Botschafterin da auch aufgetreten ist. Zum einen in internen Veranstaltungen im Konzern und eben natürlich bei uns in der Firma an allen Standorten, die gesagt hat, hier der Kunde ist König, ne? Und wir wollen uns ausrichten auf die Kundenbedarfe und wir müssen da schneller und eben nicht mehr Fachfeinkonzepte mit detaillierten Nachkommastellen irgendwie monatelang schreiben und dann umsetzen, sondern wir müssen im regelmäßigen Austausch mit dem Kunden sein. Und so sind zum Beispiel so Kundenretros entstanden, ne? Mit den Konzerngesellschaften als Kundinnen. Und wie gesagt, das wurde ganz groß geschrieben, die Customer Centricity. Und so kam es dann auch, wie sie als Botschafterin in den Medien auftrat, ne, zu diesem häufigen Zitat, unsere Firma schafft die Führungskräfte ab. Ne? Und das war natürlich eine super Schlagzeile. Führungslos? Nein. Agilität braucht Führung, Selbstorganisation braucht erst recht Führung. Aber es war natürlich eine spannende Herausforderung. Wie gelingt diese geteilte Führung oder die Führung in verteilten Rollen, wie wir sie gelebt haben? Und wir haben die Führungskräfte also nicht abgeschafft, sondern wie eingangs geschildert, ne, die Führungsaufgaben aufgeteilt mit allen Herausforderungen, die sich daraus ergeben haben und vor allem mit dem teilweise sicher Schmerz für einzelne Führungskräfte, eben auf bestimmte Verantwortung zu verzichten, wenn sie sich in eine neue Rolle begeben. Und wenn man das jetzt nochmal skizziert, vereinfacht ausgedrückt, hat ein Product Owner eben die fachliche Führung, ne, mit Schwerpunkten Budget, Stakeholder Management und auch im Einzelfall eben wirklich beim Kunden, wenn es dann doch ein Problem gab, war schon der erste Ansprechpartner der Product Owner des Teams. Auch wenn wir immer versucht haben zu leben, dass das Umsetzungsteam als die Experten direkt beim Kunden sind. Ne? Das war schon die Grundidee. Expertenwissen ganz nach vorne zu stellen, ja, und also die Experten glänzen zu lassen und nicht kaskadisch irgendwie vorzugehen wie zuvor in einer hierarchischen Struktur. Und der Agility Master, der hat Aufgaben zur persönlichen und zur Teamentwicklung eben gehabt. Teammanager, auch so schön dieses Thema Impediments beseitigen, ne, damit das Umsetzungsteam in Ruhe arbeiten kann und sich nicht mit Störungen beschäftigen muss. Und das Umsetzungsteam hat eben einzelne Führungsaufgaben ja auch übernommen. Klar, bei, wie gesagt, 109 zu Verteilenden. Und da sind jetzt so plakative Beispiele, gegenseitige Fürsorgepflicht, ne, auf die Gesundheit zu achten. Damals dann in der Pandemie, die ja auch mitten in unserer Transformation dann kam, Riesenthema und auch ein super wichtiges Thema, das Remote-Arbeiten. Wir haben fast completely remote gearbeitet dann in der härtesten Phase der Pandemie, dass da niemand verloren geht sozusagen oder man nicht merkt, ne, wenn im Homeoffice da es jemand nicht gut geht, aber auch vor Überlast zu schützen und so die Arbeitslast im Team gleichmäßig zu verteilen, Work in Progress zu begrenzen und diese Themen. Und aber auch so den Urlaub abzustimmen, ne, und nicht zu sagen, hier Chef, mach mal, gab's nicht mehr, Chef im alten Sinne. Das Team hat seinen Urlaub geplant nach einer eigenen Logik so früh als möglich und dann wurde es im System freigegeben vom Agility Master, ne, also in einem schicken Urlaubstool. Und auch da hat im Normalfall ein Vertreter aus dem Team noch Zugriff gehabt, ne, damit es jetzt nicht so ein Agility Master alleine machen muss. Und die fachliche Beurteilung, das fand ich auch ein plakatives Beispiel und aus meiner Sicht sehr sinnvoll. Als Team, das eine Teamgröße von bei uns 5 bis 9 Leuten hatte im Regelfall, kann ja jedes Teammitglied, ein einzelnes Teammitglied und seine Leistung oder ihre Leistung am besten beurteilen. Ne? Also wie performt dieser Mensch, was sind Kernkompetenzen, besondere Stärken, wo gibt es vielleicht noch Entwicklungsherausforderungen oder Entwicklungsfelder, aber vor allem diese stärkenfokussierte Betrachtung. Und da eben zu sagen, da ist jemand besonders gut, das haben wir in Retros auch als wir nennen das Leistungskompass-Retro, verschiedene Verhaltensdimensionen beurteilt. Und das hat sich auch niedergeschlagen eben im zum Beispiel Zwischenzeugnis, wenn das jemand wollte, ne? Dass das Team, das Umsetzungsteam da sich erstmal gegenseitig beurteilt.
Und kam es auch vor, dass irgendwann Führungskräfte, also die Rollen dann irgendwann gesagt haben, auch nee, ich gehe jetzt zurück ins Team und mache nicht mehr den Agility Master?
Gab es auch, klar. Es gab also die Volatilität auf allen Ebenen, im wahrsten Sinne des Wortes, tatsächlich auch mehr, als ich mir das zum Beispiel so vorstellen konnte zu Beginn, ne? Also vor einigen Jahren, war da mehr Bewegung drin in jede Richtung. Ja? Also es konnte sein, jemand hat sich als Agility Master doch nicht wohlgefühlt oder als Product Owner oder auch im Umsetzungsteam natürlich entwickelt aus einer fachlichen Expertenrolle in eine Führungsrolle, PO oder AM, wie wir die liebevoll abgekürzt haben. Also war eigentlich alles dabei und ist es sozusagen auch nach wie vor und war auch jetzt nicht, sollte nicht schwer gemacht werden. Es war nur, also sprich, sollte vollkommen möglich sein, ne? Das will ich sagen. Nur teilweise die Geschwindigkeit, in der das passiert ist, ja, oder dass auch jemand sagt, nee, mit der Rolle komme ich jetzt doch gar nicht klar, das hätten wir halt nicht so, ne? Man überlegt sich das ja nicht alles, was hätte, könnte kommen. Da war schon mehr Bewegung drin, als ich mir so vorgestellt habe, ne? Weil wir haben auch ausführlich qualifiziert und so und intern tatsächlich die Leute in Qualifizierungsprogramme geschickt und so mit sehr viel Aufwand. Und dann war natürlich so auch der Gedanke, wenn ich dann gut ausgebildet bin in der Rolle und gut enabled, dann nehme ich die auch länger wahr. Aber wie gesagt, es ging immer nur um Einzelfälle. Also.
Ja, spannend. Und hattet ihr so eine Art Zielbild?
Das hatten wir. Das schöne Bild ist die adaptive Netzwerkorganisation. Da war klar, wir wollen mit diesen Teams, die ja, wie gesagt, dann bei starkem Wachstumskurs hatten wir dann irgendwann 700 Teams ungefähr, dass die gut zusammenarbeiten, natürlich auch mit Aggregationsebenen, so haben wir die Ebenen genannt, die nicht hierarchisch, aber trotzdem Teams natürlich zusammengefasst haben, nach fachlichem Hintergrund und nach Kundenzentrierung eben. Einheiten als Organisationsbubbles, ja, also ganz bewusst eben keine Kästchen mehr, keine eckigen, und Cluster, die wiederum auch nach Kundenzentrierung und nach wer berichtet direkt an die Geschäftsführung aufgeteilt waren. Und wie gesagt, dass die in einer adaptiven, also sich immer wieder den Gegebenheiten anpassenden Art zusammenarbeiten in einem Netzwerk. Und dann natürlich brauchte es auch, und auch das war innovativ und wichtig, Unternehmenssteuerungselemente, ne? Die nicht, also eben nicht klassisch die Geschäftsführung alleine oder eben die oberste Führungsebene, sondern es gab wiederum Konstrukte wie Circles und ein Unternehmensforum, in dem verschiedene Vertreter mit entsprechender Verantwortung eben zusammenkamen und im Austausch waren und so auch im Netzwerk sich, also die Führung sichergestellt haben und die Steuerung des Unternehmens. Und das ist wiederum, da könnte man einen eigenen Podcast dazu machen. Das kann ich in drei Sätzen nicht gut erklären. Mhm. Ja. Okay. Aber das war ein ganz wichtiger Aspekt, der sich natürlich auch dann immer weiterentwickelt hat. Und wie gesagt, so dieses Netzwerk zum Leben zu bringen, dass alle wissen, was wo gemacht wird und dass man da immer wieder auch korrigiert und kundenzentriert sozusagen Veränderungen vornimmt, die den Kundenbedarf immer ganz im Fokus hat und die Struktur dann anpasst.
Cool. Und sag mal, gibt es was du heute anders machen würdest?
Tja, hinterher ist man immer klüger, genau. Also meine persönlichen Learnings würde ich jetzt nochmal so eine Transformation begleiten, würde ich dazu raten, dass man Qualifizierung nicht in-house macht, klassisch mit eigenen Leuten, auch wenn das damals sinnvoll war sicher, weil wir am besten wussten, wo wollen wir hin, und wir hatten und haben in dieser Firma viele tolle Leute, aber das hat auch viel Last gebracht, ne? Also einfach interne Experten zu Trainern zu machen und so weiter. Da würde ich mehr zukaufen, wäre so, also mittlerweile, klar, gibt es zum Thema Agilität ja sowieso wie Sand am Meer Angebote, einfach um zu entlasten die eigene Belegschaft. Und das andere Thema ist tatsächlich diese disziplinarischen Führungsaufgaben, ja, die nicht jeder schön findet und die auch nicht jeder kann. Also mal jemand eine Abmahnung zu erteilen oder im Worst Case eben sich auch zu trennen, in der Probezeit zum Beispiel eine Kündigung auszusprechen, etc. Also das würde ich in der vierten Rolle etablieren, die nur diese Dinge macht, weil sie gut kann und weil man sie gebündelt für viele Menschen machen kann, weil es sind ja Themen, die jetzt nicht jeden Tag vorkommen, also eben, ne? Zumindest aus meiner Erfahrung, wenn man motivierte Leute hat, ne? Und alles, wie soll ich sagen, normal läuft. Mhm. Und genau, wir hatten auch darüber in der frühen Phase nachgedacht, uns dann dagegen entschieden, aber ich, ja, wie gesagt, wäre so mein persönliches Learning, ich würde Disziplinarverantwortung in einer eigenen Rolle verankern. Und auch das hat, wie gesagt, Licht und Schatten, aber ich glaube, es wäre gut, ja.
Das Disziplinarische und dann auch Kündigungsgespräche und so weiter, das ist ja dann auch ein Stück weit ein Mittel, um Konsequenzen folgen zu lassen.
Exakt, Konsequenzenmanagement, ein schönes Thema.
Ja, voll. Mhm. Das ist, also ich finde es ein sehr wichtiges Thema und es ist auch Teil von den 7 Gestaltungsprinzipien, die Friederike und ich in unserem Buch Handbuch Kollektive Führung näher erläutern. Und ein wichtiges Prinzip davon ist Feedback beziehungsweise Konsequenzen. Feedback ist natürlich in diesem Sinne einerseits, dass ich Feedback dazu bekomme, wie mein Verhalten in das Verhalten der Organisation passt, wie ist es gegenüber Vereinbarungen, halte ich mich daran, wie werde ich wahrgenommen, und dazu gehört dann natürlich auch, habe ich mich an etwas nicht gehalten und muss Konsequenzen geben. Wie habt ihr das Thema umgesetzt?
Ja, also super wichtiges Thema, und tatsächlich haben wir die Feedback-Kultur, also eine dazu ermuntert, eine offene Feedback-Kultur zu leben. Das war wirklich auch in der ganz frühen Phase, also 2014, 2015, würde ich sagen. Ich erinnere mich noch an so Aktionen, dass wir gesagt haben, Feedback ist ein Geschenk, ne, und sieh es als solches. Und auch ganz bewusst, also Formate geschaffen haben, wo das geübt werden konnte. Ne? Ich habe ein Verhalten beobachtet und ich gebe dir ein Feedback, und das kann eben sehr oft sein, ich habe dich da und da wahrgenommen und das hast du super gemacht. Ne? Das ist ja so der Klassiker, was viele unter Feedback verstehen, also Lob in Wahrheit. Und das ist auch gut und wichtig und zwar aber auch wichtig, wertschätzend kritisches Feedback zu geben. Ja, und da eben, ja, Betonung auf wertschätzend, also auch da eine Beobachtung schildern und sagen, fand ich nicht ganz so gut, weil, ne? Mir wäre wichtig zu Feedback noch zu sagen, dass wir im Team die Leistung, ja, also die Leistung beurteilt haben im gesamten Team. Also das gesamte Team hat sich Feedback gegeben zu bestimmten Verhaltensdimensionen. Das war natürlich eine Konzernlogik, also weil, wie gesagt, Konzernverbund und Performance Management nach Konzernvorgabe auch, für uns halt passend umgesetzt und da eben nicht im 1:1 Gespräch, wie das in hierarchischer Struktur gewesen wäre, sondern bewusst im Team. Und das dann erstmal in einer Feedbackform und dann noch in einer Leistungsbeurteilungsbewertung. Ja, wie es so schön, irgendwann muss man es ja doch in Zahlen bringen, wenn man ein Performance Management hat. Und genau.
Ein weiteres Prinzip der Gestaltungsprinzipien sind Entscheidungen, dass jede Person in der Lage sein sollte, die Entscheidungen zu treffen, die in der Verantwortlichkeit der Rolle liegen und dass man in Entscheidungen einbezogen wird, die einen indirekt oder auch direkt betreffen, dass man dann Mitsprachemöglichkeit hat oder angehört werden kann. Wie habt ihr das gestaltet?
Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Auch da kann ich in der frühen Phase der Transformation mich erinnern an eine spannende Diskussion dann quasi oder Thema, das bei der Geschäftsführung platziert wurde. Da hat ein junger Vertriebskollege von mir gesagt, ich bin hier immer beim Kunden und verhandle mit dem und mache das Angebot und so, aber nachher muss das jemand anders unterschreiben. Warum ist denn das so? Ich würde das gerne selber unterschreiben und damit auch den Deal machen. Und dann war klar, naja, das gehört zu. Also wenn wir die Experten nach vorne lassen, dann müssen sie auch mit entsprechender Vollmacht ausgestattet sein. Und ja, dann haben wir die Weisung geändert, die das Thema Budgetverantwortung hatte. Ne? Also haben wir dann entsprechend bestimmte Rolleninhaber, natürlich abstrakt, nicht persönlich, sondern diese Rolle mit entsprechender Vollmacht ausgestattet und das eben von der Geschäftsführung natürlich beschließen lassen. Genau, ein anderes Beispiel wäre Verwendung von einer Delegation Matrix. Das war jetzt nicht vorgegeben oder so, aber viele Teams haben damit gearbeitet, einfach zu sagen hier, welche Rolle, also was beispielsweise ein Product Owner eben fachlich entscheidet und wo das Team völlig eigenverantwortlich entscheiden kann und dann einfach mit Delegation Matrix die verschiedenen Szenarien durchgegangen und so Klarheit geschaffen oder mit Teamregeln. Ne? Also das war schon ein super wichtiges Thema, aber aus meiner Wahrnehmung keins, das jetzt irgendwie viel Probleme gemacht hat, sondern da war die Klarheit da. Menschen wollen mehr entscheiden, wenn sie eigenverantwortlich arbeiten und Ausnahmen bestätigen die Regel, aber grundsätzlich war es definitiv so.
Zum Prinzip von Konfliktlösungen, wie habt ihr das gestaltet?
Ein mega, mega wichtiges Thema aus meiner Sicht und tatsächlich auch bei uns sehr, sehr früh im Fokus dahingehend, dass wir gemerkt haben, naja, diese neue Arbeitsweise bringt auch neuartige Konflikte zutage, ne, ganz klar, allein durch eben diese Rollen und ihre Verantwortung jeweils und ihre Aufgaben, so gibt's ja immer wieder dann ja, Zwistigkeiten oder Unklarheiten oder wie man es auch nennen mag, interpersonelle Konflikte und intrapersonelle Konflikte. Und dieses Thema, also zum einen haben wir sehr früh eben eine Community da gegründet und ein betriebliches Konfliktmanagement mit einem besonderen Namen, ein eigenes Team dafür geschaffen, das eben also so ein kleines Kernteam mit ausgewiesenen Expertinnen zum Thema Konfliktmanagement und Konfliktbearbeitungsunterstützung, auch mit Mediatorinnen und eben wie gesagt Konfliktmoderatorinnen und dann eine Community ausgebaut, dass dieses Thema einfach wirklich in die Teams auch kommt und dass die Teams ermuntert werden, einen aufkommenden Konflikt möglichst früh zu bearbeiten, also eben nicht wegzudrücken oder unter den Teppich zu kehren, sondern zu bearbeiten und sich da entsprechend Ansprechpartner zu Hilfe zu holen, nicht um den Konflikt zu lösen, sondern um die Bearbeitung professionell zu gestalten. Mhm. Weil das so ein wichtiges Thema war, haben wir dazu tatsächlich dann auch eine Gesamtbetriebsvereinbarung verhandelt. Das hat eine Kollegin aus meinem Team gemacht, federführend, und da war tatsächlich dieses, wer ist eigentlich Ansprechpartner, wenn ich nicht weiter weiß im Team, also wenn zwei Teammitglieder sich streiten oder es einen Konflikt gibt mit einer Führungsrolle beispielsweise, dass man ja da verschiedene Anlaufstellen hat für diese Konfliktbearbeitung und Unterstützung. Und das war schon auch ein Thema, das die Menschen, die hier Kompetenzen hatten, sehr, sehr viel Zeit kostet, ne? Weil natürlich, wie gesagt, gab es da einiges zu bearbeiten. Aber ich finde, das ist gut gelungen auf eine innovative Art und eben tatsächlich auch multiplizierend in die Firma rein, dass das Thema Konfliktmanagement in den Teams einfach ein Bewusstsein da war. Ja, also dieses offen, das war auch bei den Quality Gates immer ein Thema, ne? Wie geht ihr mit Konflikten um? Und also, dass da eine Awareness da war, wie gesagt, ja, nicht unter den Teppich kehren und warten, bis es eskaliert, sondern möglichst früh bearbeiten und Hilfe suchen, wenn man welche braucht.
Ja. Richtig spannend. Also es soll jetzt nicht irgendwie despektierlich klingen, aber was ihr euch alles ausgedacht habt, also ja, der Wahnsinn einfach.
Richtig spannend. Viel Arbeit für alle Beteiligten, definitiv, ja.
Voll. Ja, Luc, und dann hast du dich entschieden, den Konzern zu verlassen.
Genau, tatsächlich. Ja, gut überlegt und sicher auch mit lachendem und weinendem Auge, ne? Definitiv. Ist auch lustig, wenn ich jetzt nochmal so retrospektiv davon erzähle. Also das war schon echt auch eine tolle Zeit, definitiv. Aber ich habe eingangs gesagt, ich beschäftige mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung, eben auch für mich selber. Ich reflektiere unglaublich gerne. Ich habe diese Scanner-Persönlichkeit-Erkenntnis gehabt letztes Jahr und habe mich immer gern weitergebildet und eben auch in den Führungsthemen natürlich in den letzten fast 10 Jahren. Und da kommt es irgendwie so, dass ich sage, Mensch, jetzt ist Zeit für was Neues und jetzt will ich mal so richtig selbstständig sein, selbst organisiert und meine eigene Chefin sozusagen. Ja, und was habe ich vor? Also ich habe mich privat in den letzten 5 Jahren immer wieder mit Achtsamkeit zunächst, dann mit Selbstfürsorge und mit Resilienz beschäftigt. Und bei Selbstfürsorge kann ich noch sagen, da kam diese spannende Erkenntnis, ich habe schon immer gut für mich gesorgt, ja, weil ich im Blick hatte, was mir gut tut. Aber ich habe das manchmal natürlich auch, wie so viele Frauen, Mütter und auch sonstige Menschen, ignoriert oder ne, immer weitergemacht, schneller, höher, weiter. Und manchmal ist es auch für Egoismus gehalten, wenn ich jetzt gerade Zeit für mich brauche. Aber es ist wirklich wichtig. Es gibt ja das schöne Beispiel, immer wieder zitiert, von der Sauerstoffmaske im Flugzeug, die man sich selber erstmal überstülpt und dann den Kindern. Und es ist schon wahr, genau. Wenn es mir selber gut geht, kann ich gut für andere sorgen. Und diese Themen, Achtsamkeit, Selbstfürsorge, Resilienz, Stärkung, sind Herzensthemen geworden für mich und die möchte ich jetzt sozusagen mehr in die Welt bringen, meinen Beitrag leisten, dass nach meiner Vorstellung andere Frauen, die so im Hamsterrad sind und da nicht so rauskommen und mit Herausforderungen strugglen, dass ich denen helfen kann als Mentorin und Impulsgeberin. Ja, da ist meine Vision wirklich mehr, also das einen Beitrag zu leisten, mentale Gesundheit zu stärken oder zu erhalten, weil ich glaube, das ist ein Riesenthema, also wie gesagt, persönlich für Menschen, die ich kenne und für viele, die ich hoffentlich noch als Kundinnen kennenlerne, aber auch für die Unternehmen und für die Wirtschaft insgesamt, ja, dass diese volatile, schnell sich ändernde Welt, und da bin ich wieder bei der Agilität und den Transformationen in den deutschen Unternehmen, dass man diese hohe Geschwindigkeit und so, dass die Menschen damit klarkommen. Und meine Vorstellung ist tatsächlich, dass man die viel zitierte Vereinbarkeit erreicht, aber sogar noch mehr. Also ich gehe sogar so weit und sage, ein erfülltes Leben in allen Dimensionen zu haben. Und wie gesagt, da möchte ich Frauen helfen und als Mentorin und Impulsgeberin individuell mit Frauen arbeiten. Und da freue ich mich sehr drauf. Da bin ich jetzt in meinen letzten Vorbereitungen und ab Januar geht's los.
Ja, wie cool. Das wird bestimmt richtig, richtig gut. Da wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß bei.
Danke dir. Ja, ich freue mich auch sehr drauf.
Dann, liebe Silke, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst und uns so viele spannende Einblicke gegeben hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.